Paul, du darfst jetzt was zum Glück sagen.
Okay, sollen wir nur kurz irgendwie, haben wir eigentlich eine Idee?
Ne? Ich finde auch, ich finde auf jeden Fall auch cool, dass man jetzt so bei so einem richtig schönen, dunklen, nassen Novembertag mal einen Podcast über Glück macht. Ich glaube, wir haben es nötig, oder?
Ja, das war doch das Intro, oder? Das
perfekte Intro ist, ja.
Ja, das können wir so lassen. Ich glaube, da hat keiner zwischen reingehört. Fühle ich mich jetzt die ganze Zeit noch schuldig. Ich fühle mich schuldig. Das ist auch nicht gut, um über Glück zu reden.
Vielleicht ist das die Grundlage des Glücks.
Genau, doch, vielleicht ist, das finde ich auch ganz gut, vielleicht ist es immer ein bisschen, wenn man glücklich ist, fühlt man sich immer ein bisschen schuldig gegenüber allen anderen.
Guilty pleasures.
Zumal wir ja über die, Jammergemeinschaften ein bisschen auch geredet haben das letzte Mal. Aber vielleicht ist es trotzdem einfach gut als Gegengewicht zu all dem Traurigen, was uns widerfährt die ganze Zeit, auch ein bisschen sich an die schönen Zeiten zu erinnern, auch wenn sie vielleicht länger zurückliegen oder gerade erst mit Briefen reingeflattert sind oder sowas. Genau. Und dann sage ich erstmal irgendwie auch Hallo an euch alle und freue mich, euch zu sehen.
Hallo, lieber Paul.
Hallo.
Hallo.
Perfekt koordiniert, wieder mal.
Überschneidungsfrei, sauber.
Genau. Nein, ich fand das ja gut, dass wir irgendwie sozusagen, nachdem wir über Angst gesprochen haben, die Frage ist eigentlich, ob überhaupt Glück oder Freude das Gegenthema zur Angst ist. Das ist es vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall so ein wichtiger Kontrapunkt zu dem, was wir das letzte Mal besprochen haben. Und was mir da immer einfällt, ich glaube, das ist das, was vielleicht auch das größte Glück oder so. Also nachdem wir das letzte Mal vom Kleinen zum Großen gearbeitet haben, finde ich immer, das größte Glück ist ja, wenn man immer daran denkt, dass es ja irgendwie auch schon irre ist, dass man überhaupt in diesen Job reingekommen ist, ne? Also, dass man irgendwie, also ich glaube, man kommt schon irgendwie rein, aber dass man reingekommen ist und dass man irgendwie so durchgehalten hat. Und das finde ich zumindest bei mir, also früher habe ich das immer öfter quasi erzählt, aber ich finde wirklich, dass das eigentlich so eine Goldstaubsache ist, ne? Also bei mir war das ja so, ich war an der Uni, da gab es jetzt auch nicht viele Forschungsprojekte oder so. Großartige Leute, aber jetzt nicht viele Forschungsprojekte. Ich hatte irgendwie auch, und ich habe da auch nicht gearbeitet oder so, hatte, glaube ich, nicht so den Einblick. Ich dachte früher immer, Dozenten, die machen die ganze Zeit Lehre und habe mich dann immer gewundert, warum sind die nicht da oder sowas. Also, glaube ich, wirklich eine relativ doofe Vorstellung davon. Und dann war ich irgendwie als Student auf dem Soziologiekongress in Kassel damals. Und da habe ich halt irgendwie quasi die Wissenssoziologen gehört. Ne? Das war irgendwie so ein Panel, ich glaube, Hubert Knoblauch hat da vorgetragen, ne? Ronald Hitzler, Michaela Pfadenhauer so. Und das war für mich, als von der Uni, von der ich kam, war das wirklich so ein Erweckungsmoment. Also eigentlich ein glücklicher Zufall, dass man da hingegangen ist, weil da irgendwie Kultursoziologie mit einer qualitativen Methode, ne, mit qualitativen Methoden und das Ganze auch noch auf zeitgenössische Phänomene, also auf Szenen und nicht auf, weiß ich nicht, irgendwie die Erfindung des Farbfernsehens oder sowas, also wirklich so, ne, oder nicht auf Malerei oder sonst was, also sozusagen eine zeitaktuelle Kultursoziologie mit so einem theoretischen Anspruch. Und das war irgendwie so, boah, so mindblow, ne? Dann hab ich irgendwie mit Thilo, mit dem ich ja zusammen die Arbeit gemacht habe, die ganze, also unseren ganzen Plan über den Haufen geworfen und gesagt, wir müssen irgendwie sowas machen. Das ist es irgendwie. Ne? Dann sind wir irgendwie dann auf dieses Thema gekommen, damals der Indie-Szene, haben halt irgendwie diese Arbeit geschrieben, haben uns da halt reingekniet, bla bla bla. So, und dann war irgendwie, hatte ich im Nachgang des Kongresses, also eigentlich auch wieder in so einer vollkommen, also heute würde ich sagen, in so einer dummdreisten Naivität oder so, hatte ich, glaube ich, alle aus der Gruppe angeschrieben und nach den Texten gefragt, weil ich kannte das nicht, ne? Also heute würde man sagen, Alter, nutz mal Google, aber das war damals vielleicht noch nicht so weit entwickelt. Und
damals hatte man noch Alta Vista.
Genau, und dann gab es irgendwie so verschiedene.
Es gibt auch noch andere schöne Suchmaschinen.
Viele andere. Nein, und da gab es irgendwie so ein paar, haben halt geantwortet und irgendwie hatte, glaube ich, Ronald Hitzler hatte irgendwie so, sag ich mal, wie so beiläufig, so nach dem Motto, oh ja, ist ja ganz nett, was sie da so machen, ne? So, klingt ganz interessant, so. Und dann waren wir irgendwann fertig und ich hatte halt gedacht so, wir haben die Arbeit geschrieben und ich dachte so, boah, die ist eigentlich schön, die ist echt cool, ne? Und ich habe dann, weiß ich noch, wie ich damals, Thilo hat mir gesagt so, ah, oh, wir warten mal die Note ab. Ich habe gesagt, weißt du was, wir schicken die jetzt irgendwie Ronald Hitzler. Wir schicken die jetzt einfach dahin. Ich finde die gut, wir finden die gut. Wenn wir dann irgendwie eine schlechte Note kriegen, schicken wir sie nicht mehr hin und wir finden sie halt geil. Haben die halt dahin geschickt. Und ich meine auch wieder sowas, ne? Dann muss jemand muss so eine Mail lesen. Die meisten Leute löschen sowas ja sofort, ne? Spam oder sonst irgendwas. Und dann irgendwie, weiß nicht, 4 Wochen später oder so, war irgend so eine E-Mail im Postfach, wo er dann geantwortet hat und gesagt hat, ne, so nach dem Motto, ich, also das habe ich wirklich noch im O-Ton so im Kopf, irgendwie so dieses, jetzt habe ich ihre Arbeit gelesen und bin doch an mehr Stellen hängen geblieben, als ich wollte oder sowas. Und dann haben wir halt so ein fettes Lob bekommen. Und da haben wir halt gegrinst und dachten so, boah, geil irgendwie, ne? Und 3 Wochen später, ich weiß noch, wir saßen im, ich habe eben so ein PC, damals gab es noch sowas, so in PC-Pool bewachen als Student, ne, so damit, oder Leuten helfen. Aber wir haben die meiste Zeit eigentlich nur so ein Tennisspiel gespielt und uns angeschrien, also weil wir diskutiert haben. Und wir haben wirklich auch, das habe ich auch noch im Kopf, wir haben irgendwie so ein Computer-Tennisspiel da gespielt, ne, so während man so überlegt, was man halt macht. Ich wollte irgendwie nach dem Studium eigentlich mit einem Auto nach China fahren oder sowas, hatte auch sogar 2 Jahre lang Chinesisch gelernt dafür. Und dann klingelt da irgendwie Thilos Handy und irgendwie hat er es auch nicht rangeschafft oder sonst was. Also auf jeden Fall rufen wir dann an und dann ist halt irgendwie auf der Mailbox quasi irgendwie Ronald Hitzler, ne? Also einfach und sagt, ja, Ronald Hitzler hier, schicken Sie mal Ihren Lebenslauf an Michaela Pfadenhauer in Karlsruhe, vielleicht habe ich einen Job für Sie. Also was für ein irrer Kack so eigentlich, ne? Also so Dinge, die halt so gar nicht, also daraus kann man, glaube ich, wenig ableiten, was man eigentlich tun soll, um einen Job, also es war ein vollkommenes, ne? Wir sind dann da hingefahren irgendwie, das war irgendwie total, also ein total, also noch ein Zufall, weil dort eben ein Mitarbeiter irgendwie aus Berlin oder so aufgehört hatte, weil er nicht dauernd irgendwie pendeln wollte, ne? Diese Berliner Menschen immer, die da nicht weg wollen. Und das war einfach ein Zufall, ne? Und dann, nein, und dann waren wir da und haben da irgendwie geredet und ich weiß noch, wie er gesagt hat, ja, und heute Abend, ne, also haben wir uns vorgestellt, heute Abend gehen wir auch essen und so und erstmal irgendwie auch mit Michaela Pfadenhauer da reden und dann auch noch essen gehen, scheiße, irgendwie alles schon, irgendwie alles super gruselig und dann war irgendwie Ronald Hitzler auch da und zwar auch noch gruseliger, war dann aber irgendwie ganz nett, ne, man trinkt und isst und sonst was und dann hatten wir irgendwie quasi schon beim Essen, war irgendwie klar, wir haben halt diesen Job, der gerade auch nicht aus, also vielleicht, weiß ich noch nicht mal, ob der ausgeschrieben war oder sonst was, ne, und das ist halt so ein, das sind eigentlich so glückliche Zufälle, die irgendwie total irre sind, die dann irgendwie so reinkommen. Und wenn ich es so vom Großen sehe, würde ich sagen, ist alles, Entschuldigung, es war so eine längere Geschichte, aber alles seitdem ist eigentlich nur eine Fügung glücklicher Zufälle gewesen. Also, dass immer noch mal ein Projekt reinkommt, ne? Dass wenn ein Projekt aus ist, irgendjemand anders irgendwo einen Job hat. Also, dass man überhaupt diese 6 Jahre in so 2, 3 Projekten damals durchgehalten hat, dass ich das mit Thilo machen dürfte, das muss man auch sagen, ne? Ich meine, wenn man sagt, es ist Goldstaub, also wir haben beide halt einfach jeder eine halbe Stelle gehabt dann. Und das war okay, so, man war glücklich, unheimlich glücklich damit, jetzt heute wäre man vielleicht mit einer halben Stelle nicht mehr glücklich, aber man war unheimlich glücklich damit und das hat, also nicht nur Glück, es hat vielleicht mit den Fähigkeiten der Chefs zu tun, ne, Gelder zu akquirieren, aber aus meiner Perspektive eigentlich immer ein unheimliches Glück, dass es irgendwie bis jetzt geklappt hat, so.
Interessant finde ich, dass das Glück jetzt hier sozusagen auf das Auserwähltsein abzielt, also das Auserwähltsein und die glückliche Fügung, wie du es nennst, die dazu geführt hat. Das sagt uns natürlich auch ein bisschen was über die Karrierewege und irgendwie den Goldstab, wie du es gerade genannt hast, und das ist irgendwie auch, ja, dass es auch als schwierig wahrgenommen wird, da reinzukommen, oder vielleicht, wenn man dann irgendwann, ja, können wir nochmal drüber diskutieren. Interessanterweise habe ich so ein ganz ähnliches Moment, und dieser Podcast wird eventuell ein bisschen gesponsert von der DGS, müssen wir mal schauen. Die Kongresse sind ja ein großes Thema. Nein, also,
das wäre ein Glück, du.
Ja, nein, die Kongresse.
Sollten wir nicht gesponsert werden, gibt es auch noch Kongresse anderer Fachgesellschaften, die interessant sein könnten. Der Historikertag. Heißt der noch so? Historikerinnentag.
Es gibt auch noch die, über die nicht gesprochen wird. Nein, aber vielleicht wird auch über die gesprochen. Mal schauen. Lustig ist, dass ich dazu auch eine Anekdote habe. Und zwar auch eine, wie man reinkommt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das einzige Glück ist oder ob wir vielleicht auch über das Glück in der Forschung oder über die Leute oder das gemeinsame Essen gehen, was auch immer. Ob das jetzt immer. Wir können ja noch andere Dinge finden. Aber das Lustige ist, dass ich eine ähnliche Erfahrung sozusagen habe. Die Erfahrung war, ich war einen Kongress früher auf dem, ich bin gar nicht älter, aber ich habe einen Kongress früher auf dem Soziologie-Kongress. Ich war als kleiner Erstsemester, der war in München und da ich in der Nähe von München aufgewachsen bin, war das damals irgendwie relativ, also da ist man in den großen Semesterferien, ist man noch die ganze Zeit nach Hause gefahren und war dann dort und dann dachte ich mir, ach, da ist ein großer DGS-Kongress und da kann man Ulrich Beck sehen und da sind irgendwie Leute und dann bin ich da einfach hingefahren und bin da einfach auf diesen Kongress gegangen. Vielleicht habe ich mir auch ein Tagesticket geholt, weiß ich nicht mehr genau, aber vielleicht bin ich auch einfach so hingegangen. Da waren auch Studierende noch nicht so häufig da. Das war damals noch relativ, also das ging, glaube ich, mit Kassel so richtig los, dass man als Studierender da hingegangen ist. Und ich erinnere mich, dass ich dann da irgendwie an so einem kleinen Kaffeewägelchen, das da in der Aula der LMU stand ich so an und dann standen da irgendwie zwei Professoren standen da so vor und sagten so, Sie sind doch Student bei uns, was machen Sie denn hier? Sie sind doch, das ist ja München, das ist ja weit weg von Berlin und so. Und ich so, ja, ich dachte mir, ich schaue mir das mal an und so. Und dann das Allerkrasseste war für mich dann, dass, ich glaube, es war Bernd Schnettler, dann irgendwie zu mir kam und meinte, ach, Herr Thuma, was machen Sie denn hier? Oder irgendwie sowas, ja? Dann noch, also auch beim Kaffee holen oder irgendwie sowas. Und ja, ein paar Monate später hatte ich dann eine Tutorenstelle, also eine Hiwi-Stelle in einem Forschungsprojekt und dann ging es irgendwie los. Und also das ist so eine ähnliche Geschichte sozusagen wie bei dir, die auch auf einem Kongress irgendwie begann und dann sozusagen den Weg hinein bedeutete. Dieser Podcast wird gesponsert vom DGS-Kongress 2020. Nein.
Aus der Nummer kommst du
nicht mehr raus. 2022 in Bielefeld.
Also kann man sein Glück quasi vielleicht ein bisschen zwingen, ne? Also vielleicht kommen da auch so schon diese Dinge hinein.
Ja, also was, also, ja, danke für den schönen Aufschlag. Also erstmal, ich würde gerne nochmal das aufgreifen, was Paul gesagt hat. Einmal ist das eine total interessante Frage, inwiefern Glück eigentlich der Angst gegenübersteht oder Kehrseiten der gleichen Medaille oder was auch immer. Und was ich auch gerade sehr spannend finde, ist die Frage, ob wir es so mit so einer schicksalshaften Geschichte zu tun haben, wenn es irgendwie um unsere Wissenschaft und unsere Soziologie geht. Oder steht dahinter doch so ein, glauben wir daran, dass wir was dafür tun können? So, also ich finde es ganz interessant.
Die klassischen Erklärungsbegriffe der Soziologie. Schicksal. Individuelle Leistung. So erklären Soziologen die Welt.
Ja, ich habe mich gerade, also ich fand es total interessant, dass du das so schicksalshaft dargestellt hast. Also so als so wirklich so glücklicher Zufall, dieser Goldstaub und so weiter. Das Interessante ist, ich habe mich gerade gefragt, ob ich da viel protestantischer geprägt bin. Und ich habe halt wirklich, meine Weltauffassung ist eher so, man muss sich das alles erarbeiten, man muss seine Welt gestalten und man muss irgendwie, wenn irgendwas schief läuft, dann bist du selbst dafür verantwortlich, was auf der einen Seite super anstrengend ist und auf der anderen Seite aber auch so einen Raum eröffnet, dass man das Gefühl hat, man hat halt unfassbar viel Handlungsspielraum. Und das fand ich jetzt gerade so interessant, dass du das so stark als Glück dargestellt hast. Ich weiß absolut, dass sich viel ergeben muss, dass sich viel fügen muss, aber ich fühle mich nicht wie so einen, ich fühle mich nicht wie eine Feder im Wind und habe das Gefühl, ich bin nur, weiß ich, der Anrufung ausgeliefert oder stolper nur und kann nur hoffen, dass aus Versehen mich jemand mal aufgreift und sieht. Also gerade wenn du jetzt beschreibst, dass ihr da begeistert, leidenschaftlich irgendwie eine Forschungssache verfolgt habt und gesagt habt so, ey, heißer Scheiß, hier haben wir was zu sagen, so komm, wir zeigen das mal jemandem und gucken, was diese Person davon hält. Das ist doch alles andere als glücklicher Zufall, oder? Ist das nicht eine Kommunikation davon, dass man wirklich für etwas brennt, dass man wirklich was meint? Und also das wäre vielleicht gleich so ein Aufschlagthema, um noch was einzubringen. Ich finde, ich verbinde mit Soziologie oder diesem Dasein, mit diesem Beruf gerade so viel Glück, weil es was ist, was ich wirklich mit Überzeugung vertreten kann. Und ich glaube, dass das durchaus Anerkennung erfährt im wissenschaftlichen Kontext. Ich habe schon das Gefühl, dass ich in der Soziologie etwas machen kann, von dem ich wirklich überzeugt bin. Und ich habe das Gefühl, dass das Menschen mitkriegen und dass das ernst genommen wird und dass ich deshalb Chancen bekomme, bestimmte Sachen machen zu dürfen. Und vor dem Hintergrund sehe ich das nicht als Glück. Also was vielleicht Glück ist, ist, dass ich mich damit so identifizieren kann, dass mir das wirklich Spaß macht, was wir hier so treiben. Aber ich gehöre ja auch hin, so. Also das ist so ein bisschen so, ich bin verdammt nochmal Soziologin, so. So, das ist so ein bisschen.
Aber ist das, also das eine ist ja sozusagen vielleicht diese, sag ich mal, vielleicht so innere Berufung, ne? Da würde ich ja sagen, klar, natürlich hat man da so eine Gefühligkeit, aber das muss ja auch irgendwie mit äußeren, würde ich ja, also klar, vielleicht erfährt man das persönlich, ne? Also klar, wie René gesagt hat, als Erklärkraft ist es vielleicht nicht so gut, aber gefühlt, finde ich, ist es schon manchmal etwas sehr, sehr Schicksalhaftes, was dann so, also ich kann ja sozusagen diesen Butterfly-Effekt sogar bis zur vierten Klasse zurückführen, warum ich jetzt hier bin, so. Das ist eine längere Geschichte, ja, deswegen lasse ich das jetzt aus, aber du musst ja auch irgendwie, also das eine ist natürlich, dass man das als Glück erfährt, dass wir das tun können, ne? Ich glaube aber auch, dass das, sag ich mal, ein Stück weit mit einer Unsicherheit zu tun hat, weil wer von uns wusste schon, also am Anfang seines Studiums und am Anfang der Arbeit als Soziologe oder Soziologin, was das eigentlich ist. Also wenn ich jetzt manchmal denke, was ich früher darüber gedacht habe oder so, dann hat das gar nichts damit zu tun. Und deswegen ist es doch eher auch ein glücklicher Zufall, weil dafür, daher kommt bei mir immer diese Idee, ich kenne genug Leute, die mit einer ähnlichen Überzeugung in ein anderes Studium gegangen sind und das vollkommen kacke fanden. Oder ich kenne auch genug Leute, die mit einer ähnlichen Überzeugung fantastische Arbeiten geschrieben haben und nicht, ne, und dann nicht weitergekommen sind oder irgendwann aus dem System rausgefallen sind, was ich als quasi sehr schmerzhaft wahrnehme, weil man dann manchmal so eine Überlebendenschuld hat, ne? Die anderen fallen raus, man selber bleibt drin und man hat manchmal das Gefühl, die anderen hätten es aber auch verdient und das führt man dann vielleicht nur noch irgendwie auf so eine Art Schicksal zurück, was ja bei Weber auch schon, ne, dieser Hazard, genau. Hier, Wissenschaft als Beruf, das ist ja nicht neu sozusagen.
Ja, also es geht ja auch nicht darum zu behaupten, dass es nur eine Frage von Leistungs- oder irgend sowas, ganz Pustekuchen. Natürlich, wir wissen natürlich um die Bedingtheiten auf ganz verschiedenen Ebenen, absolut. Aber umgekehrt würde es mich auch total stören, wenn man so tut, als wäre das wirklich nur Schicksal, ein Ergebnis von Milieuzugehörigkeit und so weiter. Und schließlich, also wir vertreten ja auch mitunter handlungstheoretische Ansätze. Und die Idee ist schon, dass Akteure in der Lage sind, Sachen auch zu verändern, zu gestalten, zu interpretieren und anders zu machen. Und vor dem Hintergrund würde ich das nicht unterschreiben wollen, dass wenn wir behaupten, dass wir nur Ergebnisse von irgendwelchen Strukturen seien. So. Auch wenn man anerkennen muss, dass natürlich sich viele, viele Dinge fügen müssen. So.
Nee, aber du brauchst, glaube ich, schon, also ich fand jetzt diese Aufstiege auch total spannend. Also es sind ja gewissermaßen auch so kleine biografische Erzählung jetzt gewesen von euch, die ich total erheiternd fand. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil ich irgendwie ganz anders, glaube ich, an diese ganze Sache rangegangen bin. Oder das heißt rangegangen. Also zum einen, als wir darüber nachgedacht hatten im Vorfeld irgendwie, dass wir das Thema Glück irgendwie behandeln wollen, habe ich mir auch die Frage gestellt, was wir jetzt eigentlich unter Glück irgendwie verstehen. Oder jetzt auch vielleicht in Bezug auf das, was wir vielleicht irgendwie auch jetzt tun. Und dann fiel mir natürlich ganz klischeehaft erstmal diese Formel von jeder ist seines Glückes Schmied oder jeder ist ihres Glückes Schmied, könnte man ja auch sagen, irgendwie ein. Und ich glaube, so die größte Herausforderung, die ich damals gesehen hatte, als ich dann mit dem Studium fertig war, es gab halt irgendwie zwei Wege. Das eine ist irgendwie, ich verfolge mein Diplomarbeitsthema weiter dann und versuche das zu einer Dissertation auszubauen. Habe dann auch schon angefangen, Exposés zu schreiben, um dann die Idee daraus zu generieren, wie es weitergehen könnte. Und dann parallel habe ich angefangen, mich zu bewerben. Und ich glaube, so die größte Herausforderung war erstmal, wie kommt man in diesen Kreislauf rein? So, und das ist dann vielleicht am Ende auch ein Stück weit Glück, aber natürlich tut man doch irgendwas dafür. Also du machst in irgendeiner Form auf dich aufmerksam, du schickst irgendeine Bewerbung hin, dann wirst du auch noch eingeladen, dann beginnt ja sozusagen schon der erste Teil der Reise, dann gehst du da zu diesem Bewerbungsgespräch hin, versuchst irgendwie das Beste rauszuholen, was irgendwie geht, obwohl du ja keine Ahnung hast, was daraus wird, und dann kriegst du auch noch die Zusage. Und gerade wenn du halt irgendwie als Studierender fertig bist mit deinem Studium und dir irgendwie die ganze Welt auf einmal so vor dir ist und du auch bereit bist, quasi überall irgendwie hinzugehen, auch das verändert sich am Laufe des Lebens vielleicht mal irgendwann ein bisschen, aber dann nimmst du sozusagen dieses Abenteuer irgendwie auf dich und dann passieren natürlich total spannende, interessante Sachen. Und ich glaube, das Schönste, was ich tatsächlich so empfunden habe, weil ich hatte keine Tutorenstelle, ich war auch keine Hilfskraft, habe auch in dem Sinne jetzt nicht richtig an einem Lehrstuhl bisher gearbeitet, also unter so einer Anstellungsperspektive am Lehrstuhl zu sein, war dann gewisserweise die Seite zu wechseln und dann auf einmal sozusagen nicht mehr auf der Studierendenseite zu sein, sondern auf der Lehrendenseite zu sein, Studierende irgendwie vor sich zu haben, mit denen irgendwie zu arbeiten, sukzessive für sich so eine Art Lehrprofil zu entwickeln. Also wer bin ich da überhaupt? Also da passiert eine ganze Menge im Sozialisationsprozess, irgendwie Lehrender an der Uni zu sein und dann irgendwie auch in Forschungsprojekten zu arbeiten. Und das ist jetzt extremst gerafft jetzt gerade, was ich sage, aber das war sozusagen für mich erstmal so die erste glückliche Erfahrung, so gewissermaßen in diesem Kontext drin zu sein und anzufangen, Forschungsideen zu entwickeln oder mit Leuten auch forschend zusammenzuarbeiten. Ohne das jetzt hier an dieser Stelle neoliberal zu verklären, das möchte ich ganz deutlich sagen an der Stelle, ja, also von aber wegen, man ist seines Glückes Schmied.
Aber ich glaube, es sind zwei Sachen, die da, glaube ich, bei uns allen eine Rolle spielen. Ne? Das eine ist, glaube ich, schon quasi ein bisschen der glückliche Zufall, ne? Also im Sinne von Glück haben. Das ist ja das, was Theresa jetzt nicht so cool findet. Und ich glaube aber, das zweite spielt schon auch eine Rolle. Also sich glücklich dabei fühlen. Ne? Also das eine Art im Sinne von, dass das Risiko, das man eingeht, also wie du ja auch gesagt hast, ne? Man zieht irgendwo hin, also wir sind auch einmal quer durch die Republik, ne? Oder man zieht an irgendwelche Unis, man kennt da niemanden und der einzige Grund, warum man das tut, ist, weil man denkt, das könnte was sein, wo man sein Glück findet, was auch immer. Und zumindest in der in der Wissenschaft, und das habe ich jetzt bei allen irgendwie auch so rausgehört, zumindest in der Wissenschaft haben wir das auch gefühlt. Also deswegen würde ich sagen, man fühlt sich glücklich, aber das hat dann quasi vielleicht gar nicht so sehr mit dem Zufall zu tun, aber es ist eben vielleicht trotzdem auch irgendwie etwas, weil es halt nicht gesichert ist. Ne? Also wir hätten auch alle super unglücklich sein können und hätten jetzt irgendwie, wären dann halt schnell rausgegangen, würden jetzt irgendwas anderes machen, wären vielleicht auch da happy, aber wir erfahren das ja irgendwie zumindest auch als sozusagen nicht nur als Zufälle, die da zusammenspielen, sondern auch erfahren uns eben da drin, als dass uns das glücklich macht oder so. Und das würde ich sagen, das schafft bei all den Ängsten, die wir bisher hatten, ne, schafft die Wissenschaft halt auch immer noch, dass ich mich da extrem glücklich beifühle.
Also ich wollte nochmal darauf eingehen. Ich fand es interessant, dass wir sozusagen uns glücklich fühlen, dass wir das machen dürfen, was wir machen. Ja? Da reden wir jetzt ja noch gar nicht über Inhalte, sondern da reden wir jetzt erstmal nur über das, wir dürfen in diesem Wissenschaftssystem irgendwie drin sein und haben auch ein bisschen Angst davor, da irgendwie rauszufallen. Ja? Also das hat was mit dem Druck und den Ängsten, die wir schon thematisiert haben, natürlich auch zu tun, so diese Auserwähltheit oder man hat es geschafft oder wie auch immer, das kann man jetzt verschieden erklären. Ich glaube, wir müssen nachher auch ein bisschen über die Inhalte, über die kleinen Momente, dass man coole Forschungsergebnisse, Erkenntnisse hat und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da leitet auch darauf hin, dass ja eigentlich auch das Faszinierende ist, ich meine, was an der Soziologie ja so toll ist, und ich finde, das sollte man vielleicht am Anfang schon sagen, ist, wir können uns mit irgendwelchen Themen auseinandersetzen. Ja, also wir können, ich meine, eure Forschungsthemen sind ja die besten Beispiele davor. Nein, also wahrscheinlich unser aller.
Aber deins oder was?
Hui!
Wir können uns irgendwie mit gemeinsam musizieren oder mit, was weiß ich, mit popkulturellen Beispielen auseinandersetzen.
So belanglosen Kram.
Ja, das. Nein, ich meine, das ist dieses
Argument. Für uns zu Ende, René.
Nein, also wir können es mit
Stich
Dingen,
zu.
Die wir spannend finden, ja. Wir können es mit Dingen, die wir spannend finden, auseinandersetzen und sehen da auch eine Relevanz drin und können das und beforschen das auch mit einem guten Recht und einer Legitimation, die wir uns bauen. Gleichzeitig möchte ich aber die Kehrseite auch nochmal ansprechen. Also ab und zu in diesem Glück, das wir haben, also, und ich meine, ja, also. Ich mache das nicht, aber man könnte jetzt das Klischee, ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch erst sagen, sie verarbeiten nicht vor 11 oder so, ja, oder vielleicht sogar noch später und sitzen dann aber natürlich abends lange dran und setzen sich damit auseinander, was sie so machen und also haben ein relativ selbstbestimmtes, freies Arbeiten, also klar muss man sich dann irgendwie, müssen die Arbeiten dann gut werden, aber man ist ja doch recht selbstständig und kann irgendwie machen, worauf man Bock hat und dann, wenn man sagt, oh, ich möchte jetzt hier Thema XY beforschen, dann muss man das irgendwie gut begründen, aber dann reicht man dazu einen Antrag ein und kriegt das irgendwie hin, ja, also es ist und man ist nicht dazu gezwungen, dass man irgendwie irgendwas Langweiliges macht. Ich meine, die Kehrseite ist ein bisschen davon, weil Theresa vorher sagte, so, man hat immer auch so den Eindruck, man hat was man wichtig findet. Und ich glaube, in diesem, man kann sich Themen auswählen, die man selber irgendwie interessant findet, ist aber auch so ein bisschen, und da ist diese kleine Schuld, ist dann doch ein bisschen mit drin, dass man sich denkt, so, was bewirkt man und hat man jetzt wirklich ein wichtiges Thema? Also wenn man jetzt was wirklich Wichtiges was machen würde, dann würde man sich Themen raussuchen, die die Welt verändern. Und dann würde man jetzt vielleicht nicht sich selbst beim Videoanalysieren untersuchen oder anderes beliebiges kleines Spezialthema einfügen, sondern dann würde man die Themen von großer Relevanz angehen. Oder man würde wenigstens, ich sage jetzt mal, Arzt und Ärztin werden, die jeden Tag einen Menschen gesund macht. So, ich meine, da vergleicht das mal so ein bisschen damit. Wen machen wir gesund? Also das wäre so ein bisschen, also ich will jetzt nicht vom Glück wieder in die Krisen überleiten, aber das ist so ein bisschen die, also ja, da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Aber wir können auf das kleine Forschungsglück dann später noch kommen, aber jetzt übergebe ich wieder.
Großer Widerstand regt sich.
Ich würde gleich wieder abgeben, aber vielleicht ergibt es Sinn halt, also was Paul schon gemacht hat, ist den Unterschied zwischen Glück haben und glücklich sein wahrscheinlich so ein bisschen aufzumachen. Und was wir vielleicht dem gegenüberstellen müssen, ist Soziologie als Beruf, also als bezahlter Job oder was, versus Berufung. Und ich glaube, das würde auch noch viel ordnen, aber ich gebe ab, bitteschön.
Wie soll ich denn jetzt dazu? Nein, also
du sollst an
René anschließen.
Wo knüpfst du an?
Verteidige deine Themen, los!
Ja, also das eine, was ich erstmal gut finde, ist zu sagen, dass genau vielleicht diese Tatsache, dass wir uns so glücklich dabei fühlen, ne, auch wahrscheinlich die Ängste schürt. Ne? Weil warum, wenn es einem egal ist, dann ist einem auch egal, wenn man was anderes macht. Und natürlich ist genau das, glaube ich, so die Höhen und Tiefen, sag ich mal, es ist auch ein bisschen oft wissenschaftliche Laufbahn, kleine emotionale Achterbahn, ne, die man da irgendwie
mitnimmt.
Man weiß halt nicht, ja, oder große. Man weiß halt auch nicht, ne, man weiß ja auch nicht, wo es hingeht, ob jetzt ein Looping kommt oder irgendwas anderes, geht es noch weiter oder dreht sich einem der Magen um oder so. Das finde ich ja auch eigentlich ziemlich, das macht es auch aufregend ein Stück weit, ne, so. Zu dem anderen wollte ich nur sagen, René, ich würde da schon ein bisschen Widerstand zeigen und sagen, natürlich glaube, also ich glaube schon, dass die Themen hohe Relevanz haben und auch das übrigens, finde ich, macht mich sehr zufrieden oder in den letzten Jahren zunehmend glücklich, dass man manchmal in so Themen, wo ich arbeite, dass man dann eingeladen wird von irgendwelchen, ne, also kennt man ja auch, Behörden oder Trägern, EVs oder sonst was und dann erzählt man was und die Leute sagen, wow oder sowas. Also natürlich ändert das vielleicht nicht die Welt, aber man bietet ihnen halt irgendwie systematisierte Perspektiven auf das, was sie vielleicht ohnehin tun, aber dass sie es dann verstehen oder dass sie damit quasi Lösungsprobleme besser hinkriegen, ne? Oder dass sie ihr eigenes Handeln reflektieren können und daraufhin vielleicht feststellen, hey, okay, so wie ich, weiß ich nicht, mit Jugendlichen, mit Politik, mit Popkultur umgehe oder sonst was. Und da glaube ich schon, dass in dem Beschreiben dessen, also jetzt in meinem Falle, ne, wenn es so um Szene und Popkulturphänomene geht, da existieren einfach immer noch, und das ist auch ganz, oder was heißt immer noch, das kann man glaube ich auch nicht wegschaffen, unheimlich viele Vorurteile, Vermutungen oder sonst was. Und wenn man den Leuten das ein bisschen näher mitbringt und dann sagt irgendwie, Emos ritzen sich nicht nur und sind einfach traurig und Technoide machen nicht einfach nur Party und tun total unkontrolliert irgendwie sich mit Drogen zuschießen und Graffiti-Writer sind nicht einfach nur Künstler und nicht einfach nur Vandalisten oder so oder Vandalistinnen, dann finde ich, kann man damit ein unheimlich, sag ich mal, das gegenseitige Verständnis in der Gesellschaft irgendwie schärfen, bei egal welchem Thema. Und das finde ich schon einen wichtigen und coolen Part so.
Ja, da würde ich auch gerne anschließen. Und vielleicht ist es auch interessant, wirklich, dass jetzt gerade klar wird, mit welchen Perspektiven wir in diese Gegenstände reingegangen sind. Und das ist das, was ich glaube ich auch gerade, ich muss das auch nochmal, mir passt es nicht, das nur als so eine Strukturgeschichte zu betrachten sozusagen, also so aus so einem fast so als Schicksal des Habitus oder sowas, aber was, also für mich war der Startpunkt zum Beispiel auch, dass ich das sofort als glücklich sein verstanden habe, also wenn wir über Glück reden und dann habe ich auch wirklich diese Idee im Kopf oder so wie ich das gerne für mich irgendwie betrachte, Soziologie als Berufung und vor dem Hintergrund bin ich wirklich fasziniert davon, was die soziologische Perspektive für mich als Wissenschaft, als Lebenswissenschaft auch gebracht hat. Und diese Form, also das, was Paul gerade meint, dass wir vielleicht die Fähigkeit lernen, bestimmte Vorgänge besser zu verstehen, bestimmte Formen von Kommunikation besser zu durchschauen und so weiter, halte ich für wirklich lebensbereichernd. Ich finde die soziologische Perspektive für meinen Alltag sehr wertvoll. Und das hat natürlich alles, also da bin ich jetzt schon wieder von überzeugt, dass diese verschiedenen Aspekte ihre Kehrseiten haben. So. Also ich kann zum Beispiel nicht mein Soziologinnen-Dasein ausschalten. Auch abends, wenn man mit irgendwelchen Leuten am Späti ein Bier trinkt oder was auch immer, ist diese soziologische Perspektive mit dabei, bei allem Möglichen, bei der Beziehung, was auch immer. Nichtsdestotrotz finde ich das schön, dass wir es mit einem Gegenstand zu tun haben oder mit einer Forschungsperspektive, mit einer wissenschaftlichen Perspektive, die Dinge zum Gegenstand machen, die ich selber wichtig finde und die mich selbst bewegen und für die man auch andere Leute begeistern kann zum Beispiel. Und wenn man dann Soziologie als Berufung versteht und etwas macht, wo man denkt so, cool, ich mache etwas, also es ist nicht nur ein Job, zu dem ich hingehe und sage so, hoffentlich ist bald Feierabend, wann kommt die nächste Pause oder so, sondern voll interessant, diesen Aspekt näher zu beleuchten und bestimmte Dinge in den Blick zu rücken, das bedeutet mir wirklich viel so. Und ich habe keine Ahnung, wieso, was mit dem Beruf Soziologie einhergehen wird und was da noch kommen wird und mit welchen Schicksalsschlägen und so weiter. Ne? Also da kommt dieser Schicksalsgedanke viel stärker noch rein, dann wahrscheinlich einherkommt. Und da muss man auch gucken, wie dann bestimmte Ideale auch vielleicht zerbrechen, was auch immer. Aber vor dem Hintergrund bin ich bis jetzt erstmal sehr dankbar für die Jahre, die ich mit Soziologie verbringen durfte. So. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich die aufgeben werde. So. Amen.
Es gibt natürlich auch noch genügend Literatur, die man aufarbeiten kann. Also insofern wird das Interesse, glaube ich, nicht so leicht vergehen. Aber ich fand einen Punkt, den der René gerade angesprochen hat, irgendwie doch ganz, ganz spannend. Also im Hinblick darauf, natürlich haben wir auch die Möglichkeit, irgendwie Themen zu wählen. Wir folgen dann vielleicht auch teilweise unseren eigenen Neigungen oder szenetypischen Interessen oder was auch immer. Und natürlich hat man auch manchmal vielleicht Angst, dass das Thema vielleicht dann doch entweder zu abwegig ist oder zu exotisch. Aber auf der anderen Seite ist ja genau das, was wir wir dann eben auch tun. Also wir finden dann Themen, wir gehen damit auf Tagung, wir sprechen dann darüber und finden dann natürlich im besten Sinne vielleicht auch Gehör oder kriegen halt auch Kritik und stellen dann vielleicht auch fest, dass es andere Leute gibt, die in diesen Kontexten forschen und arbeiten, und dann stellt man auf einmal fest, dass man damit gar nicht so alleine ist und dass man auf einmal irgendwelche Menschen findet, mit denen man drüber reden kann, mit denen man vielleicht sogar nachher gemeinsame Aufsätze schreibt. Und ich finde, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wo man begreift, dass halt irgendwie die Relevanz der Forschung dann auf einmal doch etwas größer wird. Und das gibt mir zum Beispiel doch in dem Moment irgendwie auch Glück, weil am Anfang denkst du natürlich immer so, du machst jetzt irgendwas, du hast natürlich Forschungsstände, auf die du dich beziehst und versuchst das Thema irgendwie darin einzuordnen. Aber wenn du dann auf einmal wirklich mit den Leuten dann auch zu tun hast, die in diesen Segmenten und diesen Feldern forschen, dann wird es natürlich erst richtig spannend. Und dann ist man doch nicht mehr so ganz alleine vor sich hin arbeitend oder isoliert oder was auch immer.
Man könnte jetzt natürlich fragen, wenn wir jetzt theoretisch über Glück sprechen würden, wenn wir es konzeptionalisieren würden, könnte man fragen, meinst du damit jetzt Resonanz oder irgendwie sowas in der Richtung? Naja, aber das leitet sich darauf über, dass ich auf diese
Klammer. Wo wir bei Armen sind und oh Gott, das ist ganz gut.
Nein, das ist ja ein Konzept, das erfasst. Also das ist also diese Erfahrung, dass das, was man selber macht, irgendwie wirksam ist. Und Paul hat ja angesprochen, dass er doch auch sozusagen Wirksamkeit außerhalb erfährt, sozusagen von der Welt da draußen, die irgendwie wichtig findet, was wir machen. Ajit hat jetzt gerade angesprochen, sozusagen die Resonanz, die man im eigenen Feld und die Anschlüsse, die man sozusagen, die kommunikativen Anschlüsse, die man erfährt. Und dann gibt es natürlich noch diese kleinen Momente, wo man irgendwie merkt, also ich habe, also als wir gesagt haben, wir sprechen über Glück, dann dachte ich mir so, was sind eigentlich die kleinen Momente, die man irgendwie hat, und das sind jetzt so die Sachen, die das außenrum ausmachen, dass man coole Leute kennenlernt. Also ich glaube, ein Glück ist auch, dass die meisten Leute, die wir so um uns rum haben, dass man, glaube ich, nicht die allernervigsten Leute in der Soziologie hat. Das mag vielleicht die eine oder andere Ausnahme geben, aber ich denke mal, dass die Kolleginnen und Kollegen eigentlich insgesamt ein ganz cooler Haufen sind. Das ist ja eine Sache, was eher noch so ein Ajit-Argument vielleicht reinläuft. Aber das andere ist, dass man so diese kleinen Momente, also ich muss jetzt so an, vielleicht auch an Datensitzungen oder sowas, was wir halt machen, denken. So, dass man sich denkt so, jetzt schauen wir uns, also was wir halt machen, sind diese, wir schauen uns Videodaten an. Dann schauen wir uns irgendeine Video-Interaktionsanalyse, Videosequenz an von irgendwas, und dann schauen wir da so genau hin, und dann irgendwie nach dem hundertsten Mal anschauen, entdeckt man dann irgendwie doch noch ein kleines Detail und es fügt sich alles zusammen. Und also das ist ja doch vielleicht auch so das kleine Glück, wenn der Wagenbauer seine Kutsche gebaut hat, dann freut er sich halt, dass die Kutsche zusammen ist, und für uns ist halt dann irgendwie, dass wir, keine Ahnung, oder der Pilzesammler den Pilz gefunden hat, und wir haben halt irgendwie ein kleines, cooles Phänomen in unseren Daten gefunden. Also das sind vielleicht so die kleinen Momente, und da kann man vielleicht so dran anschließen.
Das ist so ein bisschen, ich finde das oft, das ist so ein bisschen was so von einer Detektivinnen-Tätigkeit. Ich finde ganz oft so, man hat so einen kleinen Fall vor sich, und wenn man den dann knackt, wenn man ihn versteht, also knacken, ne, in Anführungsstrichen, das ist echt befriedigend. Auf jeden Fall, wenn man mal so eine ergiebige Interpretationssitzung hat, dann denkt man danach so, ja Mensch, hier wieder was kapiert, das ist auf jeden Fall zauberhaft. Ich habe das noch bei den Datensitzungen bei mir, dass ja auch manchmal, dass ich, ich mache ja Musik, und dazu gehört, dass ich halt selber schon eine Weile Cello spiele. Und was ich interessant finde, zum Beispiel in Datensitzungen, wenn ich mich mit diesem empirischen Phänomen auseinandersetze, ich realisiere ganz viel, was ich theoretisch schon viele Jahre weiß, aber was ich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise kapiere, und wo es auch so einen Aha-Moment gibt, dass man auch so bestimmte Strukturen in einem anderen Licht betrachtet und die auf einmal sich in ganz andere Kontexte, Zusammenhänge und so einfügen. Das finde ich auch, das ist auch sehr befriedigend, irgendwie diese Aha-Momente zu haben.
Also ich meine, das ist ja, ich weiß ja nicht, wer das da draußen hört, aber es ist natürlich, der Teil ist ja schon sehr indexikal.
Ja, absolut,
um das mal so aber zu sagen. Sind die kleinen. Also ich meine, was man vielleicht dazu sagen sollte, ist irgendwie, wir sind ja alle, wie wir hier zusammen sitzen, qualitative, interpretative Forscher, wir betreiben Ethnographie, das heißt, wir haben gewissermaßen direkt mit den Leuten und mit den Menschen zu tun, wir gehen in das, was wir gemeinhin als Feld bezeichnen, also betreiben Feldforschung, das heißt, wir haben dort ganz andere Berührungspunkte, und das, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, ist ja, dass wir halt Daten erheben und diese Daten dann hinterher gemeinsam in Sitzungen besprechen, also sprich mit anderen Forscherinnen und Forscher, dass wir das dann irgendwie gemeinsam analysieren. Und das, also da würde ich euch auch auf jeden Fall zustimmen, dass es mit eines der schönsten Erlebnisse ist, wenn man auch mal wirklich dann so ein, ja, um mal diesen Begriff zu gebrauchen, den abduktiven Blitz hat, ja, im Sinne auch von Reichert. Also, dass du wirklich dann auf einmal so ein Erkenntnisgewinn hast. Das heißt, du hast also Dinge irgendwie im Feld erhoben, vielleicht irgendwie in dem Moment gar nicht so ganz bewusst, dass du wusstest, was so alles dahinter steht, und dann sitzt du auf einmal dann da, sprichst mit anderen Kollegen darüber und dann kommt auf einmal dieses Momentum, wo du das verstehst, was da abgelaufen ist, mhm, und was halt dich in deiner Erkenntnis total weiterbringt und was natürlich irgendwie auch vielleicht sogar manchmal, und das ist nämlich eh immer das Schönste, du gehst mit einer Forschungsfrage ins Feld und findest dann aber auf einmal ganz andere Dinge raus, die du halt vorher so gar nicht irgendwie bedacht hattest. Ja, weil du irgendwie, man sitzt halt irgendwie meistens an seinem Schreibtisch, man entwirft, oder an ihrem Schreibtisch, man entwirft irgendwie eine Forschungsidee und hat so eine gewisse Vorstellung davon, was auf einen zukommen könnte, und dann sind es auf einmal nachher ganz andere Dinge, die relevant werden. Also klassischerweise, muss ich sagen, habe ich das immer sehr, sehr oft bei Interviews erlebt oder bei Interviewforschung, dass man sich halt irgendwie einen Leitfaden vielleicht zusammengebaut hat, man hat Forschungsfragen und dann triffst du auf diese Leute und dann stellst du irgendwie fest, die haben ganz andere Relevanzen. Aber das sind dann auch manchmal erst Sachen, die du, und dann wieder sozusagen auf euch zurückkommt, die du erst dann erkennst, wenn du diese Texte dann halt eben auch dann vor dir hast und dann mal genau durchliest, was erzählen eigentlich die Leute und was waren deine Fragen, die du gestellt hast.
Das ist so ein bisschen wie wenn man dann so das fehlende Puzzleteil, ne, wenn man das dann am Ende so zusammenpuzzelt. Wobei ich auch das Gefühl habe, also das teile ich total, also diese Glücksmomente in Auswertungssessions, ne, wenn man so denkt, so, also eben der abduktive Blitz schlägt ein, weil man genug Blitzableiter aufgestellt hat und denkt auf einmal, verdammt, da geht's hin, ne, oder man entwickelt so eine Idee für einen Text und denkt, boah, eine geile, also zumindest für den Moment glaubt man dann manchmal, man ist die geilste Sau auf der Welt, bis man 10 Sekunden später feststellt, das hat, weiß ich nicht, Peter Berger schon 1965 aufgeschrieben, dann ist es halt nicht mehr so, das geht auch schnell vorbei, aber in dem Moment fühlt man sich dann doch so ein bisschen wie der König der Welt, wobei ich auch noch sagen würde, oder Königin der Welt, wobei ich auch finde, das ist nicht nur in den Auswertungssessions, also ich finde, und da bei dem, was du jetzt, Aschid, gesagt hast, habe ich mich auch gefragt, liegt das vielleicht an der Art und Weise, wie wir Forschung betreiben, ne? Weil ich finde schon auch, dass in den Erhebungen, also die Auswertung passiert ja nicht nur in den Auswertungssitzungen statt. Ne? Ich habe bei der Graffiti-Forschung habe ich so eine Situation wirklich im Kopf, wo ich mit so einem Typen gelaufen bin. Wir haben uns irgendwie so getroffen, ne? Haben irgendwie so ein Bier getrunken, wie man halt so Forschung betreibt. Also Bier getrunken, ein bisschen was geraucht, ein bisschen so rumgelaufen. Und dann fing der halt an, was zu erzählen. Und dann habe ich so gedacht, okay, das war dann eher eigentlich am Anfang vielleicht, weiß ich jetzt nicht, wie sehr das eine geplante Sache war. Ne? Also ich habe aber versucht, ihn halt zu spiegeln. Aber eigentlich auch schon aufgrund meiner Forschung bis dahin, was so meine Einschätzung war, was es für so ein Typ war. Und dann hat das so irre funktioniert, dass es eigentlich zwischen uns so geklickt hat. Ne? Also man würde phänomenologisch sagen, es war so eine Evidenzerfahrung. Weil in dem Moment hat man das Gefühl so, wir verstehen uns, aber wirklich, wir verstehen uns. Jetzt ist schwierig, das da wieder aufzuschreiben und im Nachhinein aufzudröseln, ne? Welche Rolle dabei sozusagen die Substanzen gespielt haben und welche Rolle die Themen und welche Rolle wer da wie was gemacht hat. Aber es war in dem Moment klar, ich kapiere, wie er die Welt sieht. Und er hatte das Gefühl, ich kapiere, wie er die Welt sieht. Ich glaube, er hatte auch das Gefühl, ich sehe die Welt so wie er. Genau das, was man aus den Szenen kennt, ne? Wir teilen diese Weltsicht. Und das hat uns unheimlich glücklich gemacht, so. Und, aber aus unterschiedlichen Gründen, ne? Also mich dann vielleicht noch mehr aus Forschungsgründen, weil ich so dachte, scheiße, die Idee, ne? Also die Typenrekonstruktion, an der man da vielleicht zwischendrin arbeitet, tut sich da irgendwie auch auf. Und natürlich muss man es später wieder auseinanderdrieseln, aber das sind so Momente, wo man auch so einfach unglaublich happy ist, so.
Mhm. Was ich finde, was du erzählst gerade in Bezug auf diese Felderfahrung, das ist sowas, was ich glaube ich so in ähnlicher Form vielleicht aus der Lehre kenne. Also mich, zum Beispiel mich macht die Lehre, also ich weiß nicht, bin davon wirklich begeistert, und diese Momente, wenn man mit Studis zusammen irgendwie so einen Erkenntnisprozess durchläuft und man dann irgendwie, heißt das dann eigentlich das? Und dann stellen die dir eine Frage und du denkst so, ja genau, und das ist die aktuelle Diskussion und genau das wird gerade diskutiert und wie man das lösen kann und wie man damit umgehen kann. Und diese Geistesblitze, die man da gemeinsam so machen kann und dieses Verstehen, das da passiert, finde ich auch unfassbar befriedigend. Ich hatte das früher sogar oft so, dass mir die Semesterferien immer ein bisschen auf den Magen geschlagen haben, weil man mitunter einfach die Studis nicht mehr regelmäßig getroffen hat und man nicht regelmäßig irgendwie in so einem intensiven Austausch war und versucht hat, irgendwelche Theorien zu durchdringen oder so. Und das fand ich auch, das ist auch eine total interessante Erfahrung, dass in diesen Kommunikationen mit den anderen, in diesem gemeinsamen Verstehen, in der Interaktion, diese Welten sich öffnen. Und das finde ich, ja, das ist, ja, ich finde es voll, voll beeindruckend und ja, macht Spaß.
Also, diese Momente, ich meine, da kann ich jetzt an Studierendensicht, also als ich halt noch irgendwann mal damals, als ich studiert habe, da, ich meine, ich erinnere mich auch irgendwie noch so, ich meine, das rekonstruiert man natürlich, vielleicht verbrämt man es jetzt auch ein bisschen, aber man hat diese Momente, wo man sich dann durch irgend so einen Text durchgekämpft hat und dann irgendwann, vielleicht auch im Seminar, hat es dann irgendwie Klick gemacht, hat sich gedacht so, ah, jetzt habe ich ja nochmal eine ganz neue Sicht auf dieses Phänomen oder die Welt. Und also das kann ich sozusagen aus der Perspektive noch irgendwie nachvollziehen. Und hoffentlich hat man das mit den Studis dann in seinen Seminaren dann irgendwie, also auch aus Lehrendenperspektive. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass man, wenn man irgendwie viele Texte gelesen hat, also ich meine jetzt eher so die Perspektive, sozusagen was neu, eine neue Perspektive auf die Welt kennenzulernen, irgendwann kennt man ja so, ich sage jetzt mal grob, die Perspektiven auf die Soziologie und neue Texte fügen dann jetzt hier vielleicht nochmal ein kleines Detail hinzu oder ein anderes, aber dass man jetzt so einen ganz neuen Text hat, der sagt so, Gesellschaft ist eine kommunikative Konstruktion, nein, oder ist ein System oder ist was auch immer, ja, das und dass man irgendwie und diese dass man einen neuen Blick drauf hat, ja, ich denke jetzt auch irgendwelche organisationssoziologischen Texte, die ich auch immer toll fand, wo man dann gedacht hat, so, ah, so funktioniert das also mit der Macht und was weiß ich was, ja, das wird, glaube ich, aber auch ein bisschen schwieriger, die zu finden, oder man muss sie in kleineren Details finden, ja, so, dass deswegen rückt es vielleicht ein bisschen an die Empirie ran, dass man sich so kleinere Dinge eher aufschließen kann, als anstatt die große Weltsicht, die man vielleicht ein bisschen früher noch erlernt, im Studium ja auch, in diesem Transformationsprozess.
Finde ich jetzt eine spannende Idee, ne? So nutzt sich quasi so Glückseffekte ab oder werden sie kleiner oder sowas. Ich glaube, klar, vielleicht so ähnlich wie der Effekt nicht mehr so ist, boah, shit, die ganze Welt ist anders, ich muss alles komplett neu denken, was halt vielleicht weniger kommt, hat das ja vielleicht auch damit zu tun, dass man etwas differenzierter, distinguierter in seinem eigenen Theorie- und Lesegeschmack sozusagen wird und das dann vielleicht eben in den kleinen Nuancen findet, ne, wie wenn man irgendwie einen verrückten Wein findet und wenn man denkt, lecker oder sowas und das dann darin, aber die Frage ist, kann man diese Nuancen überhaupt, kann man die überhaupt schmecken, ja, am Anfang, wenn du einfach noch, das kennt man ja selber aus seiner eigenen Alkoholkarriere, das ist am Anfang auch der 2 € Schrabbelwein mit dem Süßstoff tut. Worauf ich aber eigentlich noch anschließen wollte, ich finde sehr gut, dass Theresa das nochmal mit der Lehre, da habe ich gar nicht so dran gedacht, obwohl ich das auch vollkommen teile. Ist ja so der My Fair Lady Moment, ne? So dieses, es blüht so grün, wenn Spaniens Blüten blühen oder so. Mein Gott, sie hat es. Und man denkt so, scheiße, man macht aus diesen Dorftrotteln doch noch irgendwie vorzeigbare Akademiker und Akademikerin. Nein, wobei, das muss ich wirklich, ohne Scheiß, das meine ich jetzt total, das soll überhaupt, also, yeah. es hat die Gefahr der Despektierlichkeit, es ist aber absolut nicht despektierlich gemeint. Das größte Glück habe ich wirklich bei so Leuten, die kommen und man denkt so, oh mein Gott. Und dann schafft man gemeinsam, also sie und man selbst, schafft, dass sich da was entwickelt. Das finde ich immer die viel geileren Arbeiten, als wenn so jemand kommt und denkst, ja, das ist so ein Hotshot, ne? Die weiß alles, die ist eh super. Natürlich schreibt die eine super Arbeit, ja. Das macht mich weniger glücklich, als wenn man wirklich, wo ich dann so das Gefühl habe, zum einen, weil ich dann wirklich ein didaktisches Gefühl habe von, vielleicht nicht, weil ich das war, ne? Also nicht, dass ich da irgendwas Tolles geleistet habe, aber zumindest habe ich geholfen, dass sich da was entwickelt hat. Und das finde ich dann schon manchmal auch, also da bin ich dann manchmal auch hellauf begeistert. Da gebe ich dann manchmal auch vielleicht ein bisschen zu gute Noten, als ich will, weil ein Stück weit so dieses, meine Fresse, ne? So, wer hätte gedacht, dass da was kommt, was einem wirklich begeistert und wo man jetzt nicht nur denkt, ja, okay, ich ahne schon, was daraus wird, weil man halt eben auch schon viele Arbeiten gelesen und viele Leute gesehen hat, ne, und dann nochmal überrascht wird. Deswegen finde ich super gut, diesen Lehraspekt nochmal auch aufzunehmen. Ne? Also auch das darf man, obwohl es eine Nebensache ist und einen oft auch ein bisschen auf den Sack geht oder den Bauch oder die Brüste oder ich weiß nicht, wo das überall hingehen kann, da verzettle ich mich gerade mal. Nein, also ich meine, obwohl es ja oft so ein bisschen so ein Nebenbei-Ding, finde ich, ist es wirklich was auch nochmal wirklich auch ein Glücksspender sein kann. Wie so ein kleiner Pez, so der kleine Zuckerkick.
Ich finde es auch nochmal, ich würde auch nochmal gern aufgreifen, dass René meint, dass man vielleicht irgendwann so, ah ja, den Ansatz kenne ich schon von einem bestimmten Text oder dass man, ich weiß nicht, bei mir war es manchmal so, dass manchmal denn, man liest den Titel und man geht durch die Quellen durch und hat dann schon einen groben Eindruck davon, wie die Argumentation laufen wird. So, keine solche Geschichten. Aber das ist jetzt zum Beispiel in dem Kontext, in dem wir unterwegs sind, wenn es um empirische Sozialforschung geht, bin ich eher total davon beeindruckt, dass es immer wieder, dass die empirischen Phänomene, die sozialen Phänomene, einen immer und immer und immer wieder herausfordern, immer wieder dass man immer wieder neue Entdeckungen macht und dann kommt das, was Paul meint, eben genau, dass diese Nuancen sich dann vielleicht verfeinern und dass man immer mehr, dass man sozusagen, als ob die so glitzern, als ob die so kristallmäßig immer mehr Facetten entwickeln, die man aber Stück für Stück zuordnen kann, sodass man immer weiter eintauchen kann. Und was ich total beeindruckend finde, ist, dass diese Gebilde, weiß ich nicht, bei mir ist so, ich habe immer irgendwie so eine Theoriearchitektur im Kopf oder so, oder ich baue das irgendwie räumlich, keine Ahnung, aber der Clou ist, dass sich diese Welten halt auffächern und eigentlich vielfältiger werden. Und ich habe oft auch das Gefühl, dass gerade in dem Hineingehen, sich in etwas vertiefen, in theoretischen Ansätzen, methodischen Ansätzen, empirischen Phänomenen etc., dass sich da wirklich komplette Welten wieder öffnen, die so groß werden können, wie der Ausgangspunkt, von dem aus man gestartet ist. Und das ist doch absolut, keine Ahnung, ich bin da vielleicht wirklich auch ein bisschen überdreht oder sowas, aber ich bin wirklich aufrichtig begeistert davon, was da so im Kopf passieren kann und was man da so verstehen kann und entdecken kann. Und ja, ich glaube so, ich finde Soziologie, ich fand wirklich, als ich angefangen habe, Soziologie zu studieren, da habe ich im Soziologiestudium, war es für mich so, dass viele Gedanken, die ich mir als 10-Jährige, 11-Jährige, 12-Jährige, 13-Jährige und so weiter schon gemacht habe, die sind da zum Gegenstand geworden. Und ich hatte wirklich das Gefühl, beim Soziologiestudium ein geistiges Zuhause zu finden.
Woher weißt du denn, was du mit 10 gedacht hast?
Ich weiß das total. Ich könnte dir das... Ich weiß nicht, ob das eigenartig ist, aber ich weiß, was meine kindlichen Philosophien über das menschliche Miteinander in meiner Umwelt waren, und zwar en Detail. Ich weiß, was ich mir zu bestimmten Handlungsweisen meiner Mama überlegt habe, zu den Streitigkeiten meiner Freunde etc. Und das, ich komme dann in die Soziologie und dann war da Text und die haben wir gelesen, es war so ein, da steht das, was ich überlegt habe, und dann aber noch viel besser. Und weißt du was? Die haben dafür einen Titel bekommen. Die kriegen dafür Geld, dass die solche Sachen schreiben, rausfinden, diskutieren, definieren. Und das ist so ein riesen
Wie wirken diese Aussagen über die Soziologie in der Außendarstellung?
Ja, wieso? Natural Born Sociologist, so klingt das, finde ich eher. Ich glaube nicht, dass das was über die Soziologie sagt. Ich fand eher Soziologie am Anfang auch ein bisschen ein harter Schlag in die Fresse. Ich weiß noch, irgendwie Vorlesung persönliche Beziehungen, und da ging es irgendwie um Freundschaften und Männer-Frauen-Freundschaften, und ich wollte fast rausgehen, weil ich dachte, nein, so ist das nicht. Das ist nicht so ein Side-by-Side und Face-to-Face-Scheiß. Finde ich kacke, will ich nicht. Also das tut, ich finde, in der Sicht tut soziologische Erkenntnis auch weh, ne? So ein bisschen so. Also ich habe da jetzt nicht immer Bestätigung gefunden, aber ich hatte ja auch nicht so avancierte Theorien. Also ich fand eher das sehr rätselhaft. Mich hat eher die Rätselhaftigkeit des menschlichen Miteinanders da reingetrieben als das Ding. Aber cool.
Also ich finde wahrscheinlich sogar beides. Also sowohl die Rätselhaftigkeit des Miteinanders, als irgendwie auch vielleicht manchmal die eigenen Unzulänglichkeiten in Bezug auf das, was man dann jetzt gemeinhin als sozial bezeichnet. Und ich fand, also da würde ich Theresa tatsächlich beifliegen. Also wenn wir jetzt schon mal so tief gehen, ne? Also so tief zurück oder so weit zurück auch. Aber also was ich halt schön fand, ganz am Anfang im Studium oder im Grundstudium, waren halt, dass auf einmal für alles, was man sich so im Laufe der Zeit so gedacht hatte, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das mit 12 oder 13 schon drauf hatte, aber vielleicht war es mit 15 oder 16, dass es aber Begrifflichkeiten gab, die das gefasst haben, und dass hinter diesen Begrifflichkeiten Ideen standen und Theorien. So, und das fand ich erstmal, also habe ich als ein totales Erweckungserlebnis gefunden und dann irgendwie auch so ein bisschen von dem Hintergrund, hier bist du richtig, so, das war so mein Gedanke, hier bist du richtig. Dann stellte ich aber irgendwann fest, das Feld ist gar nicht so klein. Weil dann gehst du nämlich dann das Grundstück geht dann nämlich weiter irgendwann, und dann hast du diese ganzen Theorieblöcke, und dann ackerst du dich dann halt irgendwie zwei Semester lang halt durch die Geschichte der Soziologie durch und durch die theoretischen Klassiker und so weiter und so fort, und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt habe ich hier so ein riesengroßes Potpourri an theoretischen Ansätzen, und dann kriegst du halt irgendwann so das Gefühl, okay, manche Leute haben sich scheinbar schon für irgendwas entschieden. Also das ist scheinbar deren Perspektive. Und ich muss zugeben, das fand ich am Anfang gar nicht so einfach. Also erstmal war ich total froh, diesen riesen Blumenstrauß zu haben. Aber dann, wenn du dann irgendwann auch anfängst zu schreiben, also die ersten Hausarbeiten kommen, da bist du noch ein bisschen freier. Aber dann kommt ja dann, gut, es war damals noch Diplom, also das ganz große Schreiben kam später. Aber irgendwann stellst du doch schon fest, dass du halt Präferenzen hast für einige Sachen und Dispräferenzen vielleicht eher für andere Sachen. Und ich fand, das war ein harter Weg. Also diese große Euphorie hat sich dann irgendwann ja so ein bisschen gelegt, und dann wurde es auch ein bisschen Arbeit tatsächlich. Also Arbeit durch die Theoriecluster und natürlich auch Abarbeiten an bestimmten Dozierenden, die man einfach auch hat, weil die halt eben auch unterschiedliche Theorien präferieren. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Miteinander tatsächlich, als nur die Arbeit am Text so, die man dann vielleicht als Studierender dann irgendwann in den Bibliotheken dieser Welt oder in den eigenen Wohnungen oder sonst wo hat.
Das erinnert mich gerade voll, es gibt bei der FQS dieses Interview mit Anselm Strauß, das hat es gerade so krass getroffen, der auch gesagt hat, Forschung ist immer auch harte Arbeit, ne? Und deswegen muss es auf der anderen Seite auch Spaß machen. Und ich glaube, das ist irgendwie so diese Mischung, ne? Also es ist auch schon, von daher trifft es ja vielleicht das, was Theresa am Anfang gesagt hat, ne? Das ist kein Glück im Sinne von so einer strukturellen Gegebenheit, sondern das erarbeitet man sich ja halt auch, ne? Das ist auch schon mit irgendwas, was einen so durch, sag ich mal, die traurigen Täler zieht. Wobei ich übrigens Nebenbemerkungen ganz schön finde, dass man uns ein kleines bisschen, glaube ich, dass man uns das Glücklichsein diesmal anhört im Vergleich zur letzten etwas traurigeren Angst. Ich finde, ihr klingt glücklicher heute. Ich finde, ein, was noch würde ich noch hinzunehmen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was noch so manchmal, ne, jetzt immer Analyse, Empirie und sonst was. Ich finde, dass es auch so ein Leseglück oder so ein Rechercheglück gibt, ne? Wenn man so Bücher, also wenn man dann irgendwie so ein Buch ewig sucht, man hat keine Idee, man weiß nicht, wo man es anklackeln muss oder so. Und dann findet man was. Ich hatte ja, glaube ich, auch irgendwann schon mal erzählt, ne? Ich finde ja immer dieses Crate Digging, also eigentlich wie wenn man in einem Plattenladen durch die Schrabbelkiste geht oder, weiß ich nicht, auf irgendeinem Antik-Flohmarkt oder so, auf so einem Büchertisch oder bei uns um die Ecke gibt es auch so einen Bücherschrank oder so, da sind manchmal soziologische Werke drin oder so und dann findet man da halt irgendwas. Also entweder
genau,
was. Da
findet man irgendwie so ein Buch, da hat jemand genau das Thema, das mich interessiert, auf 700 Seiten kulturhistorisch und vielleicht noch soziologisch aufgearbeitet. Dann denkt man sich, geil, schaut sich die ersten drei Seiten an, denkt sich, das muss ich unbedingt lesen und stellt sich ins Bücherregal.
Immerhin, nein,
ja, aber ich finde schon, ganz, ganz schnell dazu, das finde ich total cool, weil, also ich mache es sogar manchmal anders, ich sehe dann Bücher und Antiquariaten oder sonst so und kaufe die dann, weil ich das Thema irgendwie spannend finde und dann wandern sie tatsächlich erstmal irgendwie ins Regal und dann kommt aber manchmal irgendwann der Moment, wo du irgendetwas schreibst und dann denkst du drüber nach, du hast da mal was gekauft und das ist ein wahnsinniger Glücksmoment, auf einmal nachts, meinetwegen, irgendwie so um eins, diese Erkenntnis zu haben, an dieses Regal zu gehen und zu stellen, ja genau, das habe ich gesucht. Ja.
Aber ich mach das ganz absichtlich auch strategisch so. Ich kaufe mir viele Bücher, von denen ich weiß, die interessieren mich irgendwann mal. Ich habe jetzt keine Zeit dafür, aber irgendwann brauche ich die.
Das ist doch ein schönes Votum dafür, wieder sozusagen, ne, also eben nicht nur alles als PDF abzuspeichern.
Ja, ich meine,
weil das ist nämlich der glückliche Zufall. Ich glaube, der glückliche Zufall kommt eben auch dadurch, dass es sich so aufdrängt. Ne? Man steht vor so einem Regal, guckt so ins Leere und auf einmal denkt man, was? Authentizität und Betrug in der Ethnologie, geil. Und schon hat man es. Und das geht bei einer PDF, weißt du, du scrollst nicht durch 3000 PDFs und denkst dir, zumal die alle dann irgendwie heißen 1043 at Springer Link irgendwas oder so. Und man dann denkt, oder Belzioventa oder UTB oder sonst was.
Es gibt also, auch andere Verlage.
Es genau. Gibt auch Surkamp.
Nein, es gibt auch andere PDFs. Formen, Bücher zu
lesen. Surkamp haut endlich mal PDFs raus.
Nee, das meine ich mit Absicht nicht. Bildungsbürgerlicher Distinktionsscheiß, mit dem sie da rumfahren.
Gibt es eigentlich Surkamp-Bücher mit Bildern? Ich finde, bei Surkamp gibt es immer zu
viele. Das meine ich auch nicht. Alles muss immer, weißt du, das ist eben so. Das ist so ein bisschen wie bei der FAZ. Ich glaube, als die FAZ irgendwie Titelbilder eingeführt hat, sind die Leute ausgerastet. Also da wirklich, das war quasi der Untergang des Abendlandes, weil da auf einmal Bilder in der Tageszeitung sind, der bildungsbürgerliche Olymp ist.
In den feinen Unterschieden von Bourdieu sind ja ein paar Bilder in der Mitte drin, zum Beispiel.
Stimmt.
Und die sind aber schon so extra auf anderem Papier in der Mitte gedruckt, dass man merkt, hier kommt irgendwas, das passt irgendwie nicht so ganz.
So, dass man sie rausreißen kann, damit die Surkamp-Bibliothek nicht beschmutzt wird durch irgendwelche banalen Visualisierungen oder sowas.
Wahrscheinlich tun wir denen total unrecht gerade. Also Entschuldigung.
Es gibt vermutlich in Surkamp-Büchern unzählige grafische Darstellungen, bunte Bilder. Das ist ein Reigen der Farben und der typografischen Spielereien. Ich liebe das. Nein, ich glaube, die Sprödheit ist da, glaube ich, wirklich, also dieser spröde Charme ist ja auch das, warum, ne, also hat schon einen Grund, dass es von Surkamp diese Notizbücher gibt, wo man dann
dickes
so ein bisschen träumen
Papier, kann. 1,5 Zeilen Abstand.
Ja.
wie wär's, also ich würde gerne, also es gibt noch so ein, zwei Sachen, wo ich weiß ich nicht, die will ich irgendwie, dass die nicht ganz so stimmen. Wenn wir zwei, drei Schritte von unseren Positionen zurück treten, so. Also so ein bisschen Distanz aufbauen. Da müssen wir doch zugeben, dass wir doch schon auch im Studium peu à peu erfahren haben, dass der Beruf der Wissenschaftlerin, der Soziologin eine harte Nummer wird, so. Dass das potenziell, also dass das sicherlich nicht mit stabilen Beschäftigungsverhältnissen verbunden ist, dass es mit Risiken verbunden ist, etc. Und trotzdem machen, also so wie ich euch einschätze, so wie ich auf jeden Fall die Sache angehe, machen wir die Sache doch komplett freiwillig, aus Überzeugung. Natürlich ist, das ist das, was wir letzte Woche, auch letztes Mal zumindest hatten, dieser Masochismus, der da mit drin steckt. Aber der Clou ist doch, dass wir da trotzdem für etwas brennen und dass wir bereit dazu sind, bestimmte Risiken einzugehen, auch um diese Sache, von der wir mehr oder weniger auf eine bestimmte Art und Weise überzeugt sind, machen zu dürfen. Und dass wir das krasse Privileg haben, dass es tatsächlich für so etwas auch Berufe gibt. So, also man kann ja auch schon, andere Hobbys haben. Aber
Moment, wo wir gerade schon bei Bourdieu waren, ist das, also du hast die biografische Illusion ja schon so ein bisschen eingeführt. Also
klar, ich habe auch meinen protestantisch. Ja, genau.
Bourdieu nennt das, glaube ich, Amor Fati. Man hat, was man, man liebt, was man hat, weil man hat, was man liebt. Oder
klar, natürlich, du kannst es, aber das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Das können wir gerne so ein bisschen, in Anführungsstrichen, poststrukturell betrachten, meinetwegen, aber wir können die Geschichte auch andersrum erzählen. Und ja, da tut dann zum Beispiel, weiß ich, so ein protestantischer Lebensstil, machen wir Weber, lass uns den neuen Kapitalismus, keine Ahnung, Scherz, aber natürlich können wir die Geschichte so rum erzählen. Aber wir können sie auch andersrum beleuchten. Und selbst wenn das alles so stimmen mag und wenn das ein Aspekt und eine Perspektive ist, heißt das nicht, dass das nicht trotzdem sinnstiftend, wirklichkeitsschaffend etc. ist. Und das heißt ja nicht, dass das, was die Leute glauben, fühlen, sind, falsch ist oder nicht wahrhaftig etc. Und nicht sinnstiftend so. Und deswegen, natürlich, das ist ja auch eine Sache, die wir vielleicht auch an Bourdieu kritisieren können, dass, wenn du das so betrachtest, na bitteschön, da können wir sie alle über einen Kamm scheren sozusagen. Und das wäre die Frage, haben wir da nicht trotzdem etwas, für das wir stehen, und zwar als freie Subjekte, ein bisschen wenigstens. Also ich glaube dran, sonst brauchen wir keine Soziologie machen.
Was so voll so dieses, wie heißt dieser Grabspruch, den man immer hört, und ist es köstlich gewesen, so ist es Mühe und Arbeit gewesen oder so. Ja, natürlich, of course. Also das macht ja auch, das ist ja auch eine, also von daher erstmal, ich meine, wir sind jetzt alle nicht die Bourdieu-Cracks oder so, das muss auch nicht irgendwie die ganze Zeit.
Doch,
es gibt auch andere Soziologen oder so. Nein, ich finde ja mal dazu, es gibt auch hier von Peter Berger in der Einladung zur Soziologie auch genau, dieses Kapitel als Soziologie als fröhliche Wissenschaft. Und ich glaube schon, natürlich. Natürlich ist es auch was, wo man so mit einem, ne, also dass man auch einfach mit den positiven Vibes in den Tag startet und sagt, das ist doch geil, da hinzufahren. Man trifft da irgendwie coole Leute, mit denen es Spaß macht zu reden und das ist irgendwie, und mit denen fühlt man sich auch noch irgendwie vergemeinschaftet oder was auch immer. Und das ist auch irgendwie toll, darüber nachdenken zu können und darüber mit drin erarbeitet man sich natürlich irgendwie auch diese, vielleicht sogar auch die glücklichen Zufälle, ne? Weil wer nicht in eine Bibliothek geht, wer keine Bücher kaufen will, mein Gott, natürlich, dem wird das vielleicht dann auch nicht ereilen oder so, weil er den Sinn darin nicht sieht. Aber klar, d'accord.
Und trotz aller relevanten, wichtigen Kritik, trotz dessen, dass es wichtig ist, dass wir solidarisch sind in einem wissenschaftlichen Kontext, das sind jetzt schon politische Sachen, egal. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man auch ab und zu regelmäßig, oder es eine legitime Perspektive ist, Spaß auch haben zu dürfen und auch diese Sachen auch genießen zu dürfen. Weil oft habe ich das Gefühl, sobald, also das hatten wir auch letzte Folge, das kam heute auch wieder so auf, schlechtes Gewissen, wenn dann doch etwas Schönes oder wenn man auch in der Lage ist, egal wie prekär, schwierig und herausfordernd bestimmte Situationen sind, heißt das doch noch lange nicht, dass ich sie nicht aufrichtig auch schätzen kann, als Herausforderung annehmen kann, als Wachstumspotenzial betrachten kann und so weiter. Und also, ich bin nicht zu heilende Optimistin, was das angeht, aber es macht auch mehr Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen.
Den Tipp nehme ich gerne mit, danke. Ich will dazu noch sagen, ich denke zum einen, eine gewisse Abenteuerlust gehört irgendwie dazu und ich glaube, dass man trotzdem vielleicht zu Beginn nicht immer ganz einzuschätzen weiß, auf welches Abenteuer man sich irgendwie einlässt, sondern man tut es an der Abenteuerlust und an der Lust an der Sache, an der Forschung, an der Soziologie, all das, was einen irgendwie so durch das Studium getragen hat, dann in der Hoffnung, dass man das jetzt noch besser und stärker umsetzen kann und so weiter und so fort. Und natürlich, je länger man halt irgendwie dabei ist, desto mehr lernt man halt irgendwie auch von dem ganzen Betrieb halt irgendwie auch kennen. Und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich glaube, das, was mich erhalten hat, ist dann tatsächlich auch die Lust am Thema, die Lust an der Forschung, die Lust an der Soziologie, aber halt eben auch die Lust daran, mit Leuten, die nicht nur die ähnlich denken vielleicht oder so, aber Leute, mit denen man gemeinsam denken kann, mit denen man gemeinsam Dinge halt irgendwie entwickeln kann, das ist so etwas, was unheimlich stark trägt. Und das zu finden tatsächlich, fand ich dann doch irgendwann auch als Glück. Ich finde, dass der Familienbegriff oftmals ein bisschen strapaziert wird. Also in vielerlei Hinsicht der Familienbegriff irgendwie auch. Aber irgendwie Freunde und Freundschaften halt irgendwie auch aufzubauen, die auch über die Forschung funktionieren tatsächlich, aber auch darüber hinaus funktionieren, das ist schon auch ein großes Privileg, was man irgendwie hier haben kann. Und dass man halt irgendwie auch auf Leute trifft, die spannend, charismatisch sind, die vielleicht manchmal auch ein paar Macken haben, aber die nicht minder interessant sind aus dem Grund. Ich finde, das sind alles durchaus Eigenheiten, die ich weiß nicht, vielleicht hat man die auch in anderen Berufsfeldern, aber wie soll ich das auch beurteilen, wenn ich nirgendwo anders gearbeitet habe? Aber so wie ich es bisher zumindest erfahren habe, muss ich sagen, ist das Plus schon noch irgendwie da. Also das Konto ist noch voll, wenn man so will. Aber das sollte trotzdem, glaube ich, nicht davon ablenken, dass es schon auch strukturelle Eigenheiten gibt, mit denen man irgendwie zurechtkommen muss und dass das nicht unbedingt ganz einfach ist. Und dass Berufung und Beruf, also Berufung, die auch vielleicht dann bezahlt wird, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, damit man das halt so machen kann. Es sei denn, man ist halt irgendwie jemand, der ein altes Gestüt hat, aus irgendeiner Adelsfamilie kommt und sich das erlauben kann, Forschung irgendwie auch so zu betreiben. Ja, aber das dürften die wenigsten sein.
Schön ist, dass hier jetzt nochmal die zweite Bedeutung von der Berufung mit reinkommt. So kriegen wir dann irgendwann mal die Berufung, den Ruf.
Ja, und nochmal dieser Mix, ne, den wir jetzt auch die ganze Zeit gestriffen haben zwischen, es gibt so dieses ganz persönliche, individuelle Glück, ne, man freut sich so für sich oder so. Und dann natürlich nochmal dieses, was so, ja, diesen sozialen Resonanzraum, ne? Also wenn man mit anderen, zusammen ist man glücklicher oder sowas, ne? Also zusammen dann nochmal zusammen glücklich sein, wenn irgendwie der Freund, Kollege, was auch immer, einen geilen Vortrag rockt und irgendjemand sagt so, boah, und dann kommt irgend so ein Ancient One und sagt, ne, so, also der sagt ja nichts, der nickt dann einfach nur kurz zu oder so, dann hat man da schon den Adelsschlag und kann irgendwie mit so einem Honigkuchengesicht irgendwie abends einschlafen. Das finde ich schon auch noch cool. Also ich glaube, da ist nochmal so ein, beides spielt, glaube ich, eine Rolle. Also ich glaube, ganz allein, also die ganze Zeit nur sich selber für sich selbst freuen, reicht jetzt irgendwie nicht. Das ist dann auch noch manchmal dieses, wenn es dann so mit den anderen oder wenn es dann irgendwo so kommt, man hält so einen Vortrag, der sich dann irgendwie wie so ein halbes Rockkonzert anfühlt und hat dann so dieses, wie bei der Lehre auch, dieses Teacher's High, ne? Wo man halt so denkt, boah, fuck, ich erzähle hier was und die Leute hören zu und die finden es gut. Die finden gut, was ich sage. Das ist ja irre. So, ne?
War das nicht so, dass eigentlich alle Momente, die wir so beschrieben haben, kommunikative, in Anführungsstrichen, Momente waren? Das waren doch alles Geschichten.
Das hättet ihr gerne.
Wo es um Begegnungen mit anderen
ging. Naja, also Ajit, der nachts das Buch aus dem Regal zieht.
Aber der es vorher gekauft hat zum Beispiel. Und dieses Buch hat jemand geschrieben.
Ja, ein Gespräch. Ja. Mit den Geistern.
Je nachdem, wie eng, wie weit man diesen Begriff.
Da kann ich noch sagen, ich war sehr glücklich, als ich in Paris auf dem Friedhof, also Père Lachaise, ne, wo auch Jim Morrison ist und so, und die haben so einen ganz alten Friedhofsplan, da ist zum Beispiel das Grab von Bourdieu damals nicht eingezeichnet gewesen, und ich hatte noch so eine grobe Idee, wo das ist, und wollte das unbedingt dahin oder so, und dann lief ich noch so rum und dachte so, damals gab es noch kein EU-Flatrate oder so, und dachte so, scheiße, jetzt muss ich irgendwie Geld ausgeben, um das zu googeln, wo das Kackgrab ist, und guck so durch drei Bäume und denke, dort ist es, da war's. Und ohne Scheiß, da war's halt auch. Damit enden wir um in den kommunikativen Kontakt zu den Geistern zu treten. War dann also ein ganz schlichtes, ne? So ein weißes, wo da einfach nur so Pierre Bourdieu steht, und dann haben wir halt, da ist man vielleicht auch wieder bei diesem. Ja, aber das war wieder vielleicht bei dem gemeinsamen Glück, ne? Denn da war so ein Zettel von.
Wenn ich nicht aufstehe.
Nein, da war so ein Zettel von so einem Studenten oder so, ne? Und da stand dann irgendwie drauf, also so ein Zitat, ne? Also wir sind die Welt auf Französisch, und dann stand irgendwie von einem Studenten vom anderen Ende der Welt zu dem anderen oder sowas, ne? Und das ist ja irgendwie auch so, wo man so dachte, bin sonst eigentlich nicht so davon zu haben, aber irgendwie hat mich, obwohl mich das bei kommt liegt ja auch dort, ne? Also Dürkheim liegt ja auf dem anderen Friedhof, also auf dem in Montparnasse. Man sieht, ich habe die Gräber.
Das ist ein Faible.
Ich war bei Max Weber. Ich hab sie alle besucht oder so. Nein, aber das war irgendwie dieses ihn da zu finden. Ich meine, er hat sich ja nicht wegbewegt oder so. Er kann ja nicht weglaufen. Da hinkommen und sage, ich finde deine Theorie übrigens nicht so gut. Nein, aber es war
auch. Der geht ja nicht stiften.
Ja. Ey, denkst du, das kann man irgendwann mal so als Selbsttherapie machen? So, wenn alles schiefgelaufen ist, dann geht man zu Bourdieu und steht so am Grab und redet.
Versucht so zu gucken. Ja, kann man probieren. Ich meine, es kann es schaden, weiß ich nicht. Solange die Zombie-Apokalypse nicht lostritt und dann so ein Zombie-Bourdieu da rauskommt und dich beißt und dann war's das. Das wäre dann wieder Pech in der Wissenschaft. Das behandeln wir jetzt vielleicht nicht als nächstes.
Paul, noch eine
Thematik. Ending on a high note. Schon
eine Weile her, aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, da du ja das noch kein Roaming gab. Ich erinnere mich daran, dass ich das erste Mal, als ich mit euch so richtig abgehangen bin, war ja damals in Genf, das kam schon mal irgendwann vorher vor. Und ich erinnere mich dann, dass wir da an diesem See saßen und dass entweder du oder Thilo für ungefähr 100 Euro gegoogelt haben, wie hoch die blöde Fontäne in Genf ist.
Ja, das klingt nach uns beiden.
Wer von euch beiden dazu, war das?
Und das ist, glaube ich, fast absetzen. Ich glaube, es ist unerheblich und wir steigern uns durchaus manchmal gerne in etwas so unüberlegte Dinge. So, das ist ja noch eine harmlose Sache. Also außer, dass das teuer ist, sehe ich da jetzt keinen Schaden. Außer, dass ich vergessen habe, wie hoch die Fontäne ist. Das werde ich gleich mal googeln und das kostenlos. Alberner Helge.
Alberner Helge.
Ist gut. Ich glaube, wir enden doch fröhlicher. Das ist doch schön. So muss es sein.
Glücklich.
Ja. Und das war am Anfang, war das nicht klar. Am Anfang klang hier keiner glücklich. Ne? Wir hatten heute alle, kann man ja nebenbei sagen, wir hatten heute alle so ein paar kleine unschöne Botschaften bekommen. Und trotzdem ist gut. Das nehme ich jetzt mit. Damit kann man jetzt die nächste Bewerbung gleich schreiben in der Nacht. Fertig machen.
Weiter geht's.
So ein paar Deadlines heute.
Abgabezeitraum.
Schmied an deinem Glück.